ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Mein Baby war beim Friseur und jetzt mag ich sie nicht mehr. Mein Baby war beim Haare schneiden, jetzt kann ich sie nicht mehr leiden.
Nach einmal waschen, schneiden, föhnen, lassen die Ärzte in ihrem Lied kein gutes Haar mehr an ihrem Baby.
Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Beziehungsende wegen eines verschnittenen Ponys?
Na, lass dir deshalb mal keine grauen Haare wachsen.
Es ist zum Haare raufen. Nicht nur in zahlreichen alten, fast möchte man sagen, verzopften Redewendungen. In Märchen wie Rapunzel oder der Teufel mit den drei goldenen Haaren. In Mythen wie dem von Simson oder der Medusa. Der Frisur wird ein immenser Stellenwert eingeräumt. Wie man sein Haar trägt, das war schon immer viel mehr als nur eine Frage der Mode.
Wie es geschnitten, gekämmt, geflochten, onduliert, geschoren, gefärbt, rasiert oder ersetzt wird, das ist seit jeher eine haarige Angelegenheit. Hat das Haar doch schon seit der Antike soziale und kulturelle Bedeutung. Oh, dabei ist es doch etwas völlig Natürliches und wächst glatt oder kraus einfach aus uns. An allen möglichen und unmöglichen Stellen.
Was erst recht wieder Anlass für ein kulturelles Eingreifen gibt.
Dadurch, dass das Haar uns ja entwächst, ist es Natur. Und wenn wir uns mit den anderen höheren Affen vergleichen, die wir vielleicht zum Teil selbst noch sind, so sehen wir, das Haarkleid ist und damit auch Natur ist zum Teil zurückgegangen. Und damit wurde aber das Haar, das ja nah am Gesicht als dem Sitz vieler Sinnesorgane und auch dem Gegenüber der Kommunikation, das dort sitzt, dass das natürlich, dass dem eine besondere Bedeutung zukommt, es nun willentlich zu gestalten.
Sagt der Kunsthistoriker Professor Dr. Christian Janecke.
In der Frisur, wenn wir das Haar schneiden, wenn wir die Haare binden, schmücken, zurechtlegen, dort ist gewissermaßen der Übergang von der Natur zur Kultur des Haares und bis hinein zu dem Haar als Artefakt in der Frisur angelegt.
Christian Janecke hat zum Thema Frisur und Haar kulturwissenschaftlich geforscht und festgestellt, dass dem Haar in allen Kulturen, sowohl in der direkten Kommunikation als auch in bildlichen Darstellungen, eine besondere Rolle zukommt.
Haare in der Frisur entsprechen weitgehend auch der Kleidermode. Die Kleidermode ist ja von ähnlicher Bedeutung. Wir können modisch nicht nicht bedeuten. Und das gilt eigentlich auch für unsere Haare.
Das Phänomen Mode bewegt die Menschen seit den frühen Hochkulturen.
Und dass dabei das Haar eine zentrale Rolle spielt, belegen die archäologischen Funde von Kämmen, Haarspangen und Haarnadeln, die etwa von den Ägyptern und Sumerern verwendet wurden.
Die vielen Skulpturen und Statuen von Pharaonen und ihren Gemahlinnen zeigen die Trends am Nil von damals. Für den Herrn gelocktes, etwas längeres Haar, dazu ein schicker spitzer Kinnbart. Für die Dame lange Strähnenfrisuren mit Bändern und Perlen geschmückt oder lang geflochtene Zöpfe.
Dann begann man, sich den Kopf komplett zu rasieren, um Ungezieferbefall vorzubeugen. Die Oberschicht von Memphis und Theben machte daher sogar komplett Tabula rasa und rasierte alle Körperhaare, einschließlich Schamhaar, ab. Und so trat, ab dem 3. Jahrtausend vor Christus, bei Frau und Mann die Perücke ihren Siegeszug an.
Also die Perücke hat eigentlich die Frage der Natur in der Frisur verabschiedet, indem sie sagt, wir setzen einfach eine Kulisse auf den Kopf.
Die Mode der Ägypter zeigt zudem etwas, was sich im Laufe der Kulturgeschichte immer wieder beobachten lässt. Mode scheint zunächst vor allem Frauensache zu sein.
Der modische Mann imitiert mehr oder minder die weibliche Mode. Damit macht er sein Erscheinungsbild weiblicher. Für die Haarmode gelte das ganz besonders, schreibt etwa Gerhard Stagun in seiner kleinen Kulturgeschichte des Haars und Ewig lockt das Haar.
Soll das etwa heißen, es gibt keine typisch männlichen und keine typisch weiblichen Frisuren?
Man könnte natürlich das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, das ist alles historisch wandelbar, was es in der Tat ist, und das ist alles Gender. Das bedeutet, es gibt da gar keine Unterschiede, außer welche, die wir kulturell gemacht, verstärkt, internalisiert haben und dann reproduzieren. Aber das wäre nicht die ganze Wahrheit, denn tatsächlich gibt es ja geschlechtsspezifische Unterschiede auch schon in der Natur des Haares. Ja, wir haben sozusagen ein Haarkleid am Körper, das bei uns Männern noch näher sozusagen am Affen ist. Da haben wir noch nicht alles verloren. Manchmal sagt man auch scherzhaft zu Freunden im Schwimmbad, zieh doch mal deinen Pullover aus, und meint damit das Rücken- oder Brusthaar.
Andererseits leiden viele Männer am androgenetisch, also erblich bedingten Haarausfall.
Und haben gelernt, aus der Not eine Tugend zu machen.
Man spricht von der Kulturglatze oder davon, dass man gewissermaßen Tabula rasa macht, weil man ohnehin nicht mit starkem Haupthaarwuchs verwöhnt ist oder gesegnet ist. Das gilt übrigens auch noch gewissermaßen ex negativo im Alter, wo Damen zum Beispiel meist sogar immer noch, aber nicht mehr dauernd, nicht mehr generell, meist graues Kurzhaar tragen. Was nicht nur damit zu tun hat, dass die Gesellschaft ihnen zuschreibt, sie sollen jetzt gefälligst nicht mehr sexuell attraktiv aussehen, sondern das kann auch damit zu tun haben, dass das Haar dann zum Beispiel nach der Menopause schütter wird, es schwieriger zu frisieren ist und so weiter. In diesem Feld ändert sich gerade sehr viel. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ich hatte es eingangs erwähnt, es ist natürlich so, dass es historische Wandelbarkeit solcher Zuschreibungen gibt.
Eine Zuschreibung, die seit Jahrhunderten von Männern in Versen, Essays und Sentenzen endlos wiederholt wird,
ist die aufreizende Macht von langem, glänzendem, duftendem Frauenhaar. Das weibliche Haar als erotisches Lockmittel. Interessanterweise ist der kulturelle Schatz an dichterischen Huldigungen über begehrenswertes Männerhaar von recht bescheidenem Umfang. Und wegen der in vielen Kulturen beschworenen Wirkung weiblichen Haars hat man begonnen, das weibliche Haar vor den Blicken anderer Männer unter Tüchern und Schleiern zu verstecken.
Auch bei den Zuschreibungen an Haarfarben werden ewig tradierte Stereotypen offensichtlich. Blond. Die sexualisierte, dumme Blondine. Reduziert auf ihren Körper. Ein lange, sehr verbreitetes, diskriminierendes Macho-Klischee.
Oder man denke an die roten Haare all der Frauen, die deshalb verdächtigt wurden, Hexen zu sein, was sogar auf dem Scheiterhaufen enden konnte. Eine Wendung ins Negative. Galten rote Haare etwa den Römern als kostbar und begehrenswert, weshalb sie aus dem Haar von gallischen, germanischen und keltischen Gefangenen mit solcher Haarfarbe Perücken machen ließen oder ihr Haar verführerisch rot färben ließen. All die Stereotypen und Klischees über Haare und wie sie präsentiert werden, machen eine allgemeine, zentrale Funktion des Haars in der Kulturgeschichte deutlich. Haare werden inszeniert.
Im Barock noch mussten Frauen zum Beispiel, die vergewaltigt worden waren, ihr aufgelöstes Haar vor Gericht zeigen und gewissermaßen aufführen und damit auch die Versehrtheit, das Trauma visualisieren.
Das Haar wird aufgeführt, performt. Die Frisur wird Selbstausdruck, Zeichen von Identität, Gruppenzugehörigkeit, Symbol und Ausdruck von Werten und Idealen.
Es ist großes Thema geworden in einem Musical wie Hair zum Beispiel, wo es zum Lebensgefühl und zum Lebenselixier einer ganzen Generation stilisiert wird. Aber man kann es, finde ich, diese Aufführung des Haares auch dort sehen, wo jetzt zum Beispiel der US-amerikanische Verteidigungsminister Hexes zum Beispiel verlangt, dass die hohen amerikanischen Offiziere, darunter viele Generäle und Oberste, jetzt auch gefälligst kurzes Haar zu tragen haben. Das macht ja Militär praktisch gar keinen Sinn. Das sind ja keine Soldaten, die im Zweifelsfall durch einen Bart oder durch langes Haar im Tragen einer Gasmaske oder im Nahkampf irgendwie benachteiligt wären. Folglich hat das nur eine symbolische Bedeutung. Sie führen gewissermaßen Martialik und militärische Einsatzbereitschaft qua Haar auf.
Die Kulturgeschichte des Haars ist die Inszenierungsgeschichte der Frisur. Haar und Frisur sind ein soziales Medium.
Wenn man sagt, die Frisur ist Spiegel ihrer Zeit, dann ist es ja fast eine Binse. Das gilt ja für die allermeisten Dinge. Denn Frisuren sind und waren historisch wandelbar, aber und sie unterliegen damit auch Stilen. Ja, was ist ein Stil? Stil könnte man sagen, das ist eigentlich ein Ensemble von prägenden Merkmalen für was auch immer.
Bestimmte Zeitalter bringen zwar ganz unterschiedliche Dinge hervor, aber sie stehen in Beziehung zueinander. Christian Jannecke.
Das kann eine Porzellantasse sein, eine Skulptur, eine Malerei oder vielleicht auch eine Kutsche, zum Beispiel im Barock. Die haben gemeinsame Stilmerkmale. Und das gilt natürlich in dieser Allgemeinheit auch für die Frisur. Deswegen glauben wir auch, ein ganzes Zeitalter in bestimmten Frisuren wiedererkennen zu können.
Der in künstlerischen Darstellungen dominierende männliche Lockenkopf der alten Griechen, in klassischer Zeit als fixes Stilmerkmal gegenüber sich ständig ändernder Frauenfrisuren.
Kurzhaarfrisuren bei den Römern, Haarturbane bei den Römerinnen.
Bei den Germanen langes Zottelhaar und strube Bärte.
Und auch im Hochmittelalter tragen Männer das Haar lang. Ein Beispiel dafür, wie sich Zuschreibungen, was bestimmte Frisuren bedeuten, wandeln.
In der Zeit der hohen Moderne, in den 60er, 70er Jahren, auf der einen Seite eine Zeit klassischer männlicher Kurzhaarfrisuren. Das war die Zeit, in der die Rebellion langes Haar getragen hat. Aber das lange Haar ist ja zu noch älteren Zeiten, wenn wir in das europäische Mittelalter zum Beispiel zurückgehen, zum Teil sogar noch in die Zeit der Renaissance um 1500. So finden wir dort langes, meist gepflegtes Männerhaar bei den Noblen. Ja, bei den Rittern, während die einfachen Knechte vielleicht, ja, oder die Unfreien kurzgeschoren herumlaufen. Also da drehen sich natürlich Dinge.
Schon in der Spätrenaissance beginnen sich über die Geschlechtergrenzen hinweg aufzutürmen üppige Barockfrisuren.
Übertrieben, manieriert, theatralisch, affektiert dekadent.
Aus heutiger Sicht Barock. Das bedeutet Frankreich, das den Inbegriff absolutistischer Macht darstellte. In Versailles scheren sich die Höflinge wenig um klassische Attribute von Männlichkeit und übernehmen die Attitüden der Damen. Und der Inbegriff der Macht des absolutistischen Barock? Die gewaltige und langlockige Allonge-Perücke.
Ein Statussymbol, das Attribut höfischer Kleidung, gerade auch von Männern in ganz Europa, weil der Sonnenkönig Ludwig XIV. Sie trug. Nachdem ihm 1658 durch ein Typhusfieber die Haare ausgefallen waren.
Es gibt ja von Thackeray zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert eine böse Kritik oder ein Cartoon eigentlich über Louis XIV, in dem wir verschiedene Stadien sehen, in denen der Monarch am Ende nur noch aus der Allonge-Perücke besteht und den hohen Schnallenschuhen, die geschmückt sind, und seinem Hermelinmantel und so weiter.
Die Staatsperücke. Dieser Ausdruck von Macht und Pracht hatte zur Folge, dass Bärte in den Gesichtern bei Hofe nichts mehr verloren hatten. Schließlich sollte der von Mann und Frau getragene Fremdhaarputz durch nichts in seiner Wirkung beeinträchtigt werden.
Und wenn man sagt, dass unter einer Allonge-Perücke vielleicht nur die Glatze eines bucklichten Männleins steckte, so könnte man mit Voltaire antworten, dass es die Aufgabe des Alters ist, der Jugend den Anblick desselben zu ersparen. Das heißt, in der Perücke haben wir sozusagen die ganz offensive, bei Hofe geübte Antwort, ganz in Richtung auf die Neuhervorbringung, die Konstruktion eigentlich des Frisurträgers durch ein Artefakt.
Haare stiften Identität, indem sie zur Frisur werden. Die Frisur gewinnt kulturelle Symbolik. Revolutionär als Ausdruck weiblichen Selbstbewusstseins um 1800 in der Tituskopffrisur, ursprünglich eine Herrenfrisur mit vom Wirbel weg nach allen Seiten gekämmten Haaren, gleich lang geschnitten und kurz gelockt. Oder dem Bubikopf der 1920er Jahre.
Frisuren, die von Männern als weibliche Selbstverstümmelung eingestuft wurden, die die Kirche gottlos nannte und die Nationalsozialisten kommentierten mit »Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf«.
Haarsträubend.
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden Haare zum Argument im Generationenkonflikt. Spießer gegen Jugend, Lederjacke, Jeans, Elvis-Tolle und Beatles-Pilzköpfe als Kampfansage. Die langen Haare der 1960er als Protest gegen den Vietnamkrieg geführt von den Soldaten mit Kurzhaarschnitt.
Die Frisur wird eine Ikone der Jugendkultur. Die Punks mit bunt gefärbten Irokesenschnitt. Die Popper mit fein geföhntem Pony. Die Typen mit der Manta-Matte. Die kahlgeschorenen Skinheads.
Dennoch gibt es auch gewissermaßen wieder alles Historische und wieder diesen Spiegel der Zeit der Frisuren auch sind, dagegen dennoch so etwas, was man Frisurgrundtypen nennen könnte. Und vielleicht mehr als auf anderen Lebensgebieten. Und das liegt einfach daran, dass unser Haupthaar am Kopf ja doch sehr zurückgegangen ist auf ein ganz merkwürdiges Gerätformat, wie also unser Scalp. Und der lässt gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten übrig.
Asiatisches Haar ist in der Regel eher gerade, dick und kreisförmig im Querschnitt. Das europäische mehr oval im Querschnitt. Und dann die individuellen Ausprägungen. Glatt, wellig und lockig. Afrikanisches Haar normalerweise gekraust und schraubenförmig mit elliptischem Querschnitt.
So kehren bestimmte Prototypen von Frisuren immer wieder. Der Pferdeschwanz, Flechtzöpfe, der Dutt.
Durch ethnische Herkunft bedingte charakteristische Merkmale von Haar können dabei durchaus Bedeutung gewinnen. Zum Beispiel der Afro mit stark gekrausten, nach allen Seiten abstehenden, dichten Locken. Ein Widerstandszeichen der Black Power Bewegung in den 1960er Jahren und mehr Symbol für schwarzen Stolz und schwarze Schönheit.
Auf etablierte Frisuren wird in der Haarmode immer wieder zurückgekommen.
Bob, Pony, Pixie, Shag.
Oder nehmen wir eine andere Frisur wie den Fukuhila, vorne kurz, hinten lang. Wir finden ihn genauso beim jungen Napoleon wie teilweise beim alten Hegel. Man findet ihn bei russischen modebewussten jungen Männern der 1980er Jahre. Und jetzt finde ich ihn bei meinen Studenten wieder, die dann einen mäßigen, abgestuften Neo-Fukuhila tragen. Also das ist Retro-Retro-Retro-Mode, der jeweils andere Dinge natürlich bedeuten kann.
Ganz allgemein kann Haar Ausdruck von Stolz und Schönheit sein.
Deshalb ist es auch immer wieder symbolisches Ziel von Kontrolle und Unterdrückung, indem es verborgen, verschleiert oder gar geschoren wird.
Man muss unterscheiden zwischen der Verbergung und dem Scheren des Haares. Die Verbergung zum Beispiel ist ja in vielen orientalischen Kulturen eigentlich bis heute angesagt. Und man könnte sagen, das ist ein Ausdruck der Sinnenfeindlichkeit. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, es ist der Ausdruck des Wissens gerade um die sinnliche Macht und die verführende Macht und Potenz des Haares.
Auch das Scheren des Haars kann keineswegs allein einen Akt der Demütigung bedeuten. Übernommen von Büßern und Eremiten steht es auch für Askese, für eine gänzliche Hinwendung ans Spirituelle, etwa beim Eintritt ins Kloster.
Es kann aber auch, denke ich, da werden wir wieder bei einer sehr, sehr zeitgenössischen und ja säkularen Form, es kann auch eine Art des Schwellenhandels sein. Etwa hat man es erlebt, dass Menschen sich nach der Trennung von einem Partner zum Beispiel die Haare abschneiden, so wie sie vielleicht auch dann die Bettwäsche oder die Matratze wechseln und einen Neuanfang damit auch eben inszenieren. Insofern kann dem Haarabschneiden tatsächlich auch ein Lebensabschnitt entsprechen.
Nachdem Haare nicht nur modisch-kulturell etwas bedeuten, sondern eben zugleich Teil des Körpers sind, gewinnt ihre Normierung, das Unterwerfen unter bestimmte kulturelle Regeln, besondere Bedeutung. Als Frau mit offenem Haar zum Bewerbungsgespräch? Da raten Leitfäden noch heute doch lieber zum Pferdeschwanz. Ist es nicht empörend, dass festgelegte Standards weit über das, was da auf dem Kopf sprießt, wächst und fällt, hinauszugehen scheinen?
Die Körperbehaarung zu regulieren, war schon immer ein Ziel der Modebewussten oder der höheren Klassen.
Wir finden es sozusagen in der Regulierung oder im Schnitt des Bartes zum Beispiel bei Männern, ja. Aber auch die Frage, welches Körperhaar sichtbar, statthaft ist bei Frauen, am Bein zum Beispiel oder ob es den sogenannten Damenbart geben darf oder nicht. Die Vorstellungen darüber sind wandelbar. Es gibt auch das Bekenntnis, auch das erotisch aufgeladene Bekenntnis zu starkem Körperhaar. Und natürlich muss man diese ganze Thematik in Wechselwirkung mit den Medien sehen.
Medien, die in Avataren völlig purifizierte Körper präsentieren, die Ansprüche aufwerfen, denen wir uns unterwerfen.
Das kann so weit gehen, dass die Körperbehaarung auch eigentlich als Fanal oder als Signum gegen bestimmte Geschlechterzuschreibungen auch eingesetzt und entsprechend inszeniert werden kann.
Hatten die alten Ägypter nicht aus hygienischen Gründen Körper und Kopfhaar abrasiert?
Das führt uns zum Ursprung des Berufs, der mit der Inszenierung des Haars verbunden ist wie kein anderer.
die Friseure, und viel häufiger muss man ja auch sagen, es ist ja ein Frauenberuf am Körper, die Friseurinnen haben sich natürlich herausgebildet aus dem Bade- und Barbiergewerbe. Das heißt, sie hatten es immer schon mit Hygiene zu tun, aber auch mit Heilungsversprechen zu tun. Die Expertise für das Ästhetische, die kam erst allmählich hinzu und heute überwiegt sie gewiss.
Und nebenbei braucht es auch Expertise in Kundenpsychologie und Seelentröstung.
Auf dem Kopfe die Frisur, ist sie gleich ganz Unnatur. Schien mir noch passabel, nicht so miserabel. Als jetzt im Gehirn der Zopf, als jetzt die Frisur im Kopf. Puder und Pomade im Gehirn. Gott Gnade.
Schrieb der schwäbische Dichterarzt Justinus Kerner schon 1838 und greift mit der gängigen Haarmode seiner Zeit das politisch Reaktionäre an.
Politisches Symbol, Ausdruck von Stolz, modisch unverzichtbar, natürlich körperlich und gestaltetes Artefakt. All das ist die Frisur. Ewig lockt das Haar. Es ist sinnlich, erotisch.
Und ekelhaft, wenn es fettig auf dem Kopf pappt oder im Haarsieb der Hoteldusche klebt.
Manche finden aber auch immer ein Haar in der Suppe.
Frank Halbach über die Kulturgeschichte der Frisur. Eine ganze Reihe weiterer Radiowissen-Beiträge über haarige Angelegenheiten stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes. Zum Beispiel eine Sendung über die schlangenhaarige Medusa. Oder für den richtigen Durchblick ein Beitrag zur Geschichte der Brille.